Endspurt, kurz vor Weihnachten. Jo, das bin ich euch noch schuldig vom letzten Mal. Wir hatten uns angeguckt, wie man im Prinzip Linux auf Linux oder andere Betriebssysteme portieren kann. Also nicht eine Hardware drunter legt, sondern ein Betriebssystem, in unserem Fall Linux. Das haben Leute gemacht. Projekt nennt sich User Mode Linux, weil es halt nicht im Supervisor-Modus läuft, das Betriebssystem, sondern im User-Modus. Weiß nicht, wer das schon mal ausprobiert hat. Das ist das Logo. Ja, praktisch im Auge des Pinguins ein anderer Pinguin. Also es läuft ein Pinguin im Pinguin, in der Pinguin-Umgebung. Jo, Homepage könnt ihr euch da angucken. Da kann man uns runterladen, beziehungsweise bei den vielen Distributionen ist es auch einfach so dabei. Jo, wir hatten uns letztes Mal angeguckt, wie das im Prinzip funktioniert. Gut, dazu gibt es natürlich dann entsprechend dem, wie es gemacht ist, die passenden Vorteile bzw. die passenden Nachteile. Jo, das eine, was ich hingeschrieben habe als Nachteil, es sind natürlich immer von den Entwicklern von dem User Mode Linux irgendwelche Linux-Sourcen hergenommen worden. Die sind irgendwie durch die Mangel gedreht worden, letztendlich irgendwelche Hardware-Teile durch Betriebssystemaufrufe ersetzt worden. Ja, und dementsprechend hat man natürlich genau die Linux-Kernel-Version und nur die und keine andere. Wenn ich jetzt sage, da fehlt mir aber irgendwie was Besonderes, Pech gehabt. Wenn ich merke, oh, da ist eine Macke drin, Pech gehabt. Ja, das nächste, wir hatten uns überlegt, wir brauchen ja irgendwie Ersatz für unsere eigentlich echten Geräte. Naja, ein echtes Gerät wäre ja zum Beispiel der Monitor. Monitor haben wir nicht. Wir haben immer nur das, was ich mit Linux so erreichen kann, über das Linux-Betriebssystem erreichen kann. Das ist zum Beispiel eine Konsole, extern oder irgend sowas in der Art. Das kann ich natürlich als Konsole nehmen. Gut, rein theoretisch könnte man jetzt Linux auch noch portieren auf X-Windows, auf Linux, X-Windows. Dann könnte ich natürlich auch noch ein Fenster aufmachen und in dem Fenster könnte ich natürlich jetzt dann letztendlich auch Grafik darstellen. Würde aber heißen, dann müsste ich jetzt, ja, ginge das? Prinzipiell schon, nur der echte Linux-Kern, der nimmt den Textmodus ja natürlich gar nicht her. Den Textmodus her, aber den Grafikmodus eigentlich gar nicht her. Linux selber macht mit Grafik nichts, ne? Der macht ja nur ein Konsole-Output. Für Linux selber reicht das. Wenn ich jetzt irgendwie auf meinem virtuellen Linux-Kern, sagen wir mal einen GNOME, KDE oder so, laufen lassen wollte, ja, dann bräuchte ich einen passenden X-Server. Soll heißen, dann müsste ich aber auch den X-Server, der ja auf eine bestimmte Grafikkarte portiert ist, jetzt müsste ich den X-Server sozusagen auf X portieren. Genau. Sowas in der Art gibt es allerdings schon. Das X-Nest bzw. X-VFP, die machen im Prinzip sowas. Die andere Variante wäre natürlich, man könnte auch sagen, ja, Grafik, wir brauchen eigentlich gar keinen neuen X-Server. Was wir eigentlich ja nur wollen, sind ja eventuell irgendwelche Fensterausgaben. Wenn ich jetzt auf meinem virtuellen Linux, keine Ahnung, irgendwie ein GIMP starte oder so, dann ist es mir ja eigentlich völlig wurscht, ich brauche ja keinen Monitorersatz, es wird mir reichen, das GIMP-Programm erscheint bei mir jetzt auf meinem Rechner. Und da kann man natürlich auch sagen, naja, dann kann ich auch mich von dem virtuellen Rechner, sagen wir mal mit SSH oder so, einloggen auf dem echten Rechner und kann jetzt da X-Programme darstellen oder mit Display und Netzwerk entsprechend umlinken oder eben ja, X auf X portieren. Prinzip auch möglich. Jo, das Ding, muss man leider sagen, ist ziemlich eingeschränkt konfigurierbar. Wir haben ja jetzt auch in dem Sinne überhaupt keine Hardware mehr. Ne? Wir haben jetzt drunter liegen ein Linux. Und das Linux, was drunter liegt, können wir jetzt nicht konfigurieren. Das ist halt das laufende Linux und fertig. Das Einzige, was man halt noch machen kann, ja, was weiß ich, so Plattengröße. Das ist halt jetzt wieder ein Image, eine Datei auf Platte. Eine Datei im echten Dateisystem. Davon kann ich mir die Größe aussuchen und ich kann auch sagen, wie viel Megabyte Speicher er zur Verfügung gestellt kriegen soll, den er dann nutzen kann. Aber das war es dann auch so ziemlich. Jo, letzter Negativpunkt, werden wir auch gleich noch im Beispiel sehen. Es ist gar nicht so einfach, jetzt das Ding zu booten. Also einen Linux-Kern zu booten ist erstmal trivial, kein Problem. Das ist jetzt ein ganz normales User-Programm, das starte ich. Irgendein Kommando, linux.umg, User-Mode, Linux-UML. Im Falle von Debian oder so, einfach Programm aufrufen, Kernel läuft, fertig. Aber dann versucht natürlich ein Linux-Kern, die Root-Partition zu mounten und von der Root-Partition init-daemon und das ganze Zeugs zu starten. Die Frage nur, wie kriege ich den init-daemon auf die Platte? Normalerweise dadurch, dass ich ein CD-Image habe und das CD-Image schiebe ich in meine echte Maschine rein. Und da ist dann das Installationsprogramm drauf. Nur ich starte hier den Linux-Kern und keine CD. Also da muss man jetzt irgendwie hintenrum durch die Brust ins Auge, keine Ahnung, irgendwie so ein Platten-Image herkriegen. Ein Beispiel zeige ich euch nachher. Jo, Vorteile gibt es natürlich auch, sonst hätte ich es euch hier nicht vorgestellt. Wenn es nur Nachteile hätte, ne, dann könnte man es auch knicken. Das eine ist, ja, das Ganze ist bei den offiziellen Linux-Sourcen ist auch der entsprechend portierte Teil dabei. Also wenn ihr euch jetzt aus dem Internet irgendwo einen Linux-Kern holt, könnt ihr im Prinzip auch sagen, ja, bau mir nicht den für 386, sondern bau mir den für Linux. Und wenn jetzt Linus Torvalds da irgendwie Verbesserungen am normalen Linux-Kern macht, könnt ihr euch im Prinzip die neuesten Sourcen wiederholen und könnt dann auch den passenden User-Mode-Linux-Kern dazu bauen. Zum Beispiel, was weiß ich, gibt ein neues Dateisystemformat oder so, wollt ihr mal ausprobieren, wie stabil das ist. Na, dann vielleicht nicht auf dem echten Rechner, sondern kurz mal so ein User-Mode-Linux aufsetzen, halt ein anderes Dateiformat nehmen, Test. Geht, geht nicht, könnt ihr ausprobieren. Ja, da oben steht eingeschränkt konfigurierbar, was auf der anderen Seite natürlich auch heißt, einfach konfigurierbar, weil man nicht viel machen kann, dann kann man auch nicht viel falsch machen. Und so für den Wald- und Wiesentest reicht das im Allgemeinen natürlich nur wiederum. Jo, und gut, das werdet ihr gleich am Beispiel noch sehen, das Ding ist relativ effizient, habe ich es mal hingeschrieben. Wir haben uns ja letzte Woche angeguckt, wie das so gemacht ist, so mit Kontextwechsel und mmap und unmap und das Ganze hoch und runter. Ja, die Version ist nicht dolle, aber wir haben uns ja angeguckt, was jetzt eigentlich fehlt. Und das war im Prinzip im Wesentlichen dieses Memory-Management-Zeugs. Und da kann man Kernel-Patches für den echten Linux-Kern runterladen, beziehungsweise bei den vielen Distributionen sind die auch schon mit drin, dass er da diesen Kontextwechsel da mal einigermaßen brauchbar auf die Reihe kriegt. Und dann kann man sagen, das flutscht so einigermaßen. Werdet ihr gleich sehen. Jo, jetzt aber die Frage, wie kriegt man die Distribution auf die Platte, auf die virtuelle? Jo, eine Variante steht da. Systemverwalter an die Front. Wem sagt das was? Wem sagt das wenig? Dir sagt was? Okay. Ja, also das sind so die Dinge, die man eigentlich, die Kommandos, die man häufig braucht, wenn man Systemverwaltung macht, beziehungsweise wenn man selber Linux-Distributor ist, dann geht einem das in Fleisch und Blut über. Und ansonsten so als Mensch vom ZIP-Pool, kriegt ihr bei jedem einzelnen von diesen Programmen sowieso einen auf die Finger, dürft ihr nicht ausführen, nein, dürft ihr auch nicht machen, nö, dürft ihr auch nicht. Also wenn ihr das am ZIP-Pool versucht, vergesst es, da kommt ihr nicht weit. Ist eh alles verboten. Gut, das erste könntet ihr noch machen. Was macht er da? DD heißt Disk Dump. Fragt mich nicht, warum das Disk Dump heißt. Vor Urzeiten konnte man damit seine Disk dumpen, wie der Name sagt. Also im Prinzip ein Backup von machen, von Platten. Ich habe aber noch nie jemanden gesehen, der das damit macht. Prinzipiell schon, ja. Ich kann Blöcke von Platte lesen und woanders hinschreiben. Aber wer macht das?
In der Forensik wird es immer noch gern gemacht.
Okay, Forensik ist, ja, ist noch.
Wenn man was aus einer Wolkenflug in, was weiß ich, in der Datei umziehen will oder so eine Frage.
Ja, ja, also es gibt Möglichkeiten, es zu nutzen, aber im Prinzip ist es einfach ein Copy, nichts anderes. Ne? Allerdings mit seltsamer Parametersyntax, stammt nämlich ursprünglich aus der, ich weiß gar nicht, irgendwie der IBM-Welt, glaube ich. Die haben hier nicht so diese Syntax minus F oder so, sondern die haben Input-File gleich. Das ist sozusagen der, ja, welchen Parameter ich setzen will, und das ist der Parameter. Output-File das da, Block-Size das da, Count das da. Soll heißen, ich kopiere aus der Pseudodatei dev0, das Ding liefert einfach ganz viele Nullen, in die Datei disk.image, so nenne ich sie einfach mal. Ich lese Blöcke der Größe 1 Megabyte und davon 1024 Stück. Soll heißen, er liest 1 Milliarde Nullen aus der Datei, Pseudodatei, und schreibt diese ganzen vielen Nullen da rein. Mir ist es nicht. Jo, das nächste, MKFS, Make File System. Hier minus T, also Typ Extended 2 Dateisystem. Können wir im Prinzip auch andere nehmen, ist an sich wurscht. Und normalerweise sagt man jetzt dahinter irgendwie die Platte, also Dev HDA oder Dev SDB oder irgend sowas. Hier in diesem Fall sage ich, naja, das ist jetzt keine echte Platte, sondern eine Datei, minus F, und dann gebe ich halt die Datei einen Namen an und dann generiert er, im Moment stehen ja nur Nullen drin, schreibt er seine Dateistruktur da rein. Er legt ein Root-Verzeichnis an, die ganzen INO-Tabellen, wann das Ding erstellt worden ist, Magic-Nummer irgendwie an Anfang, dass er auch weiß, das Ding ist eine, ist ein Extended-2-Dateisystem und so weiter. Jo, dann kann ich das Ding mounten, auch so ein Ding, Zip-Pool, geht da nichts, könnt ihr natürlich nicht machen. Soll heißen, das Ding wird, ja, es ist ja eigentlich erstmal eine Datei, nee, eigentlich kann ich ja nur mounten ein Gerät, ja, mit minus O Loop, dann wird aus dieser Datei sozusagen intern erstmal ein Gerät gebastelt, was diese Größe hat. Ja, und das, der Inhalt von dem Gerät, der wird dann dahin sichtbar gemacht. Also bei /mnt würde jetzt sozusagen ein leeres Dateisystem erscheinen. Jo, nächster Schritt, das ist jetzt typisch Debian, die Debian Bootstrapping. Ich kann sagen, ich hätte gern die Version, keine Ahnung, Lenny Sit irgendwas, dahin installiert. Ja, dann könnt ihr erstmal eine Viertelstunde warten. Dann installiert er da nämlich Lenny in diesem Falle. Ja, und wenn er irgendwann fertig ist, dann könnt ihr sagen, okay, unmounte, also dann den jetzt gefüllten Baum, der jetzt hier unter /mount gefüllt worden ist, den wieder, ja, unmounten. Und jetzt müsste in diesem Disk-Image ein Haufen Zeugs dran stehen. Im Prinzip das Root-Directory von Debian. Jo, starten könnt ihr es dann einfach mit dem Kommando Linux. Das Linux ist jetzt eben kein Linux-Kern, sondern ein Ding, was so tut, als wenn es ein Linux-Kern wäre. Und müsst jetzt noch sagen, unter welchem Device diese Datei sichtbar werden soll. Ja, und das ist dann eben User-Mode Block Device 0. Da haben sie sich leider ein bisschen selber ins Knie geschossen. Das Ding hätten sie lieber HDA oder SDA oder irgendwas sowas nennen sollen. Dann wäre es Standard gewesen. Jetzt heißt das Ding DevUBD0.
Das
Das ist sozusagen seine erste Platte. Also beim Booten guckt er, versucht er das Ding zu mounten als Root-Verzeichnis. Wenn es die Platte gibt, dann ist er damit glücklich und zufrieden. Wenn ihr eine andere wollt, kann man es dann natürlich in der FS-Tab oder was umbiegen. Ja, das Dumme ist nur leider, das Ding ist halt nicht Standard. Weiß nicht, warum sie das Ding umbenannt haben. Jo, okay, Manpages gibt es auch. Kann man auch die anderen Config-Optionen sich angucken, also wie viel Speicher man dem Ding verpassen kann oder wie man dann ein Netzwerkgerät anlegt, dass er dann auch mit Netzwerk kommunizieren kann und so weiter. Jo, soweit erstmal Fragen. Also dieses Programm hier namens Linux, das ist der angepasste Linux-Kern.
Okay, das ist
das ist dieses eigentlich ganz normales User-Programm, ne? Was nur halt spezielle Dinge treibt mit MNAP und Signal und Co. Ja, wie könnte man dann auf andere Art und Weise mal ein Platten-Image generieren? Hat jemand eine andere Idee? DD, ne? Wenn das Ding schon so heißt, dann kann man es ja damit mal probieren. Geht das? Geht das immer? Ja. Wenn ich installiere, dann steht zum Beispiel in der echten Maschine drin, das ist ein AMD64-Prozessor. Gut, das ist noch nicht so schlimm, weil wir machen es ja User-Mode-mäßig nach. Der Prozessor ist der gleiche.
Festplattenpartitionen und den Namen haben wir ja gar nicht
angepasst. Die Namen mindestens muss ich mal anpassen. Ne? In der etc/fs-tab steht wahrscheinlich drin, slash root ist def-hda oder def-sdb oder irgend sowas. Je nachdem, ob es SCSI oder IDE ist. Also da muss ich auf jeden Fall mal dran rumfummeln. Ja, was haben wir noch an Hardware, die unterschiedlich sein könnte?
Grafikkarte.
Ja. Also kann man sich überlegen. Normalerweise steht in den Init-Skripten drin, in der Init-Tab steht drin, starte ein Login-Prozess auf TTY 0, auf TTY 1, auf TTY 2, 3, 4 und so weiter, bis 7 ist, glaube ich, Standard. Jetzt haben wir das Ding ja jetzt gestartet, im Prinzip so, wie es da steht. Linux sowieso haben wir irgendwie in unserem X-Term eingetippt. Wo sind denn jetzt 8 Konsolen? Ja, werden wir gleich sehen. Da poppen dann einfach entsprechend 8 X-Terms auf. Und dann haben wir 8 Konsolen, die jetzt nicht mehr mit Alt F1, F2 und so umschaltbar sind, sondern jetzt kann ich einfach, ich habe 8 X-Terms, mit der Maus entsprechend anklicken, dann habe ich die entsprechende Konsole.
Sind das wirklich X-Terms? Ich meine, ich könnte ja jetzt auch auf die Idee kommen, dass es auf einer physikalischen Konsole
läuft. Also wir können es gleich laufen lassen. Ich habe es so weit vorbereitet, das sollte fast funktionieren. Also irgendwie stürzt er mir am Ende ab. Aber gut, am Ende ist nicht so schlimm. Das kann ich euch zeigen. Es sind wirklich 8 X-Terms, die da aufpoppen. Was manchmal ein bisschen lästig ist, wenn man einen relativ kleinen Bildschirm hat, dann hat man da erstmal 8 X-Terms übereinander und muss erstmal wühlen, wo ist dann eigentlich mein eigentliches Fenster, was ich eigentlich haben wollte. Ja. Ja, aber wie kriegen wir jetzt ein Image? Okay, du hast gesagt Disdump. Ja, so ganz einfach ist das nicht, weil wenn ich die originale Platte dumpe, dann kann ich das nicht auf die originale Platte tun. Wenn die Platte, keine Ahnung, 1 Terabyte groß ist, dann kann ich sie nicht auf die Terabyte große Platte kopieren.
Ja, also jetzt im Fall, dass du noch, also dass nicht ein komplettes Dump der kompletten Platte machst, sondern in den entsprechenden Partitionen und
okay. Also ich könnte, wenn ich es dann richtig vorher installiert habe, die Root-Partition dumpen. Und die ist dann vielleicht nicht ein Giga, nicht ein Terabyte, sondern nur noch ein Gigabyte.
Ja, oder man legt wieder ein mehreres File an und kopiert halt mit entsprechenden Flex die ganzen Dateien von der Root-Partition in das Image.
Genau, okay. Also hier oben, wir bauen uns ein Dateisystem wie gehabt. Wir mounten das Ding oder diese virtuelle Platte wie gehabt nach dahin. Und jetzt installieren wir nicht da rein, sondern im Prinzip ein Copy. User, Copy, Bean, Copy, was es da alles gibt, alles was wir so brauchen, da rein. Okay, das könnte tun, mit den Hinweisen, die wir gerade schon hatten, etc, fs tab oder so anpassen und tty tab, init tab und na, halt die Hardware entsprechend anpassen, könnte auch gehen. Okay, darf ich aber als normaler User auch nicht. Das Ding sieht nur dieses Image, beziehungsweise was in dem Image drin ist.
Und es jetzt kriegt aber keinerlei andere Geräte, es soll halt ein echtes CD-Laufwerk oder andere gemountete Sachen und sonst was, und es gibt auch keine Möglichkeit, da noch weitere Parameter anzugeben.
Was man machen kann, man kann auch sagen, also es gibt UBD0, es gibt natürlich UBD1, UBD2 und so weiter. Da könnte ich auch noch ISO-Images beispielsweise hinlegen, die ich dann mit, also hier nicht mit mount-o-loop, sondern mit mount-t-iso-fs, dann kann ich, sagen wir mal, eine CD als Platte oder als Dateisystem mounten. Das würde gehen. Ein Image ohne Root-Rechte, das wäre natürlich für Leute am ZIP-Pool ganz neckisch. Sonst habt ihr verloren. Ne? Am ZIP-Pool habt ihr keine Root-Rechte, zu Hause ja, aber am ZIP-Pool sicher nicht. Und dann könnt ihr da kein User-Mode-Linux laufen lassen. Punkt. Es sei denn, ihr kriegt irgendwo ein Verzeichnis hergezaubert, was weiß ich, mit FTP, irgendwas Download aus dem Internet. Da kann man sich das eine oder andere runterladen, fertig, vorkonfiguriert. Ja, das wäre schon mal ein Ziel, ne, so am ZIP-Pool. Und das zweite Ziel könnte natürlich auch lauten, ich möchte jetzt, also hier haben wir es gezeigt für Debian, kann natürlich aber auch sein, ich will nicht Debian installieren, sondern Red Hat, SUSE, irgendwas anderes. Die haben alle keine Bootstrap-Programme. Die haben alle irgendwelche Clicky-Bunti-Installer. Ja, genau, also das wäre eine Möglichkeit, das müsste funktionieren. Mit den Anmerkungen von gerade, FS-Tab und so, den muss man noch wieder hinfummeln. Ja, okay. Also da ist QEMU sozusagen gut für alles. Da kann ich im Prinzip alles drin installieren, jede Distribution. Ich kann ja vorher auch bei QEMU auf die Art und Weise mir ein Image anlegen. Und dann lasse ich halt das Image bespielen. Ratterklacker, ratterklacker, 5 Jahre später kann ich mir das dann letztendlich kopieren und kann das User Mode Linux damit starten. Okay, vorher die FS-Tab hinfummeln.
Warum ist eigentlich das bei dem Bootstrap dann mit FS-Tab schon richtig? Also muss da auch. Der hat gar keine Stubs in der Regel. Oder die ist leer.
Der trägt nur ein, die Root oder Slash Root soll gemountet werden nach Slash. Und das, also wenn ich hier sage, Linux UBD 0 ist das Image und implizit, also wenn ich nichts anderes sage, dann sagt er, die Root ist das erste Image, was ich angebe. Und das merkt er sich und das kann ich in etc fstab verwenden.
Ja, ich meine, bei dem Bootstrap selber, da ist es ja auch erstmal unwichtig, was in der fstab steht, weil oft will man eigentlich nur rein change booten und gar nicht booten irgendwie.
Ja, aber das macht das die Bootstrap sogar richtig. Also das steht richtig drin. Also das Debootstrap wird auch verwendet letztendlich, um das normale Linux, das normale Debian zu installieren. Das ist sozusagen unter der Haube irgendwo bei der Debian-Installation mit aufgerufen. Ja, gut, andere Varianten, also wenn man dann SUSE, Red Hat und Co. jetzt ohne QEMU installieren wollte, die haben normalerweise irgendwelche Init-RAM-Disk-Dinger. Und in den Innenram-Disk-Dingern drin sind diese Installationsprogramme. Die kann man sich jetzt aber von der CD irgendwie runterklauen und kann dann hier irgendwie sagen, ja, boote mir mal und dann gibt man hier noch die init.rd gleich Dateiname. Den lädt er dann noch aus dem normalen Dateisystem, so wie er halt hier das Dist-Image auch aus dem normalen Dateisystem nimmt. Und dann habe ich, also in der init.rd, die habe ich dann schon. Ja, und da drin ist ein Programmchen und das Programmchen sucht nach einer CD oder nach einem Netzwerk oder keine Ahnung was. Und dann kann ich darüber installieren. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit.
War ja ungefähr, was ich gemeint hatte mit einem Bootloader.
Das geht in, genau. Ich, so wie du gesagt hast, ich muss mir einmal was hinfummeln.
Ein allgemeiner Bootloader, der zum Beispiel von einem CD-Image lesen kann.
Genau, und das haben Red Hat und Co. im Prinzip schon gemacht. Das haben Red Hat und Co. im Prinzip schon gemacht, so kleine Installations-Live-CD.
Ja, eine Möglichkeit würde es auch sein, wenn man nochmal ein allgemeines Bootloader für CDs basteln würde, das halt einfach unter User-Mode Linux funktioniert und dann halt unverändert einfach dieses komplette CD-Image bekommt und dann sagt, okay, das Erste, was ich tue, ist einfach dieses CD-Image booten.
So von der Idee her, genau. Und wenn man das versucht, dann geht Red Hat nicht. Alle anderen gehen. Warum? Ja, Red Hat in ihrer großen Weisheit haben sie ihren Installationskernel umgebaut. Der hat einen System Call mehr. Wenn ihr natürlich jetzt mit User Mode Linux startet, der stammt aus dem Vanilla-Kernel vom Linus Torvalds, der hat keinen hinzugefügten System Call. Ohne den System Call läuft aber der Red Hat Installer nicht. Der crasht dann irgendwann. Wenn du mich fragst, ein völlig überflüssiger. Ich habe es mir mal angeguckt, aber ich habe es wieder vergessen. Haben irgendwas dazu gefummelt, um damit bunter, hübscher, keine Ahnung. Also nichts wirklich Wichtiges, aber sie haben irgendwas dazu gebaut, was natürlich einem hier jetzt in die Suppe spuckt, wenn man nicht den passenden Kern hat. Könnte man sich natürlich jetzt wieder von Red Hat den entsprechenden Diff holen, den Diff in den Linux-Kern reinbauen, den Linux-Kern für User-Mode nochmal bauen lassen und dann könnte man auch Red Hat damit installieren.
Das ist nur
mit Installer. Frag mich was.
Ansonsten wäre auch eine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, man hat ja nochmal ein extra Programm, das den Installer soweit halt noch diesen System Call erlaubt und dann hast du es installiert und danach kannst du es wieder mit einem normalen Linux-Befehl.
Ja. andere Variante wäre natürlich noch einfacher, so wie du gesagt hast, nimm halt QEMU, damit installieren, dann ist wasch, dann habe ich hinterher mein Image, was ich brauche und ab damit.
Wie ist Netzwerk bei dem User-Mode Linux? Kann ich da eigene Mac angeben und dann eben so gebridged?
Da Da gibt es verschiedene Varianten, wenn ich mich recht entsinne. Ich muss gestehen, ist schon eine Weile her, dass ich es mir angeguckt habe. Also Netzwerk an sich geht. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist es dieses, wie heißt das, SLURP-Verfahren. Also letztendlich der User-Mode-Linux-Kern, der schickt sozusagen Päckchen ab. Die Päckchen gehen jetzt an ein anderes Programm und das andere Programm versucht rauszukriegen, was wollte der dann eigentlich? Der klebt sozusagen diese ganzen IP-Päckchen wieder zusammen und sieht, ja, der wollte eine Verbindung nach google.de aufmachen. Und dann macht dieses extra Programmchen eine Verbindung nach google.de auf, ganz normal mit Socket und Bind und Connect und wie sie alle heißen. Von dem drunterliegenden. Okay. Ist jetzt eine ganz normale Applikation, die da läuft. Der macht halt nach google.de eine Verbindung auf.
Heißt aber, ich kann keinen Server unter einer anderen IP laufen lassen?
Nein. Wenn ich mich recht entsinne. Im Prinzip könnte, also wie gesagt, das ist noch so ein extra, wie heißt das Programmchen? UML Network oder so ähnlich heißt das Programmchen. Müsste ich nachgucken. Das liegt praktisch parallel dazu, das kriegt jetzt von dem User-Mode Linux über Pipe, über Socket, weiß ich nicht, sozusagen, das ist das virtuelle Netz und das ist dann die Bridge ins echte Netz. Je nachdem, was für ein User-Mode Linux Network-Ding man da startet, könnte der sich natürlich auch mit RAW-Socket und so ans echte Netz dran kabeln, dann wäre es möglich, dann hätte man auch eine zusätzliche IP-Adresse oder so. Oder MAC-Adresse erst einmal und damit dann auch IP-Adresse. Das ist aber jetzt noch erst einmal unabhängig von dem eigentlichen User-Mode Linux. Das ist nochmal so ein separater Prozess. Jo, gut, aber über den wäre es zum Beispiel auch möglich, hier Debian, was weiß ich, übers Netz zu installieren oder irgendwas in der Art. Jo, Fragen? Okay, dann zeige ich es euch mal, dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Schnell, langsam und so. Wo haben wir es? Also das waren die Kommandos. Ich zeige es euch nur noch mal schnell, was ich gemacht habe. Das mache ich nicht jetzt, das dauert mir einfach zu lange. Ja, ein bisschen klein ist es zugegeben. Also dieses DD, MKFS, Mount, Deep Bootstrap drauf installiert. Also etc Shadow habe ich noch angepasst, dass ich kein Passwort eingeben muss. Das macht das Deep Bootstrap nämlich nicht. Und dann starten. Ich starte es jetzt hier mal noch mit Option Memory gleich 512M. Also sonst hat er ein bisschen wenig Speicher. Also Standardeinstellung ist, glaube ich, bloß 128 Megabyte und das, ja, da fliegt einem schon so einiges um die Ohren. Jo, dann bootet er. Also die Meldungen, die müssten euch bekannt sein, soweit ihr jetzt nicht irgendein Splash-Screen darüber habt. Also einschließlich File-System-Check. Gut, den macht er. Ja, normalerweise sieht man das irgendwie anders. Ratterklacker, ratterklacker. Und wie man sieht, so, ja, und jetzt hat er so seine 8 X-Terms da aufgemacht. Jetzt habe ich letztendlich 8 Konsolen, wo ich jetzt allerdings nicht mit Alt F1, F2 und so umschalten kann. Ich kann jetzt hier halt so entsprechend hin und her schalten zwischen den Dingern. Ja, einloggen, Root, Passwort, wie gesagt, habe ich rausgenommen. Fragt er mich jetzt nicht nach. Ja, wenn man sich das jetzt anguckt, irgendwie so ein ls-lr von der Root. Also das geht schon ganz schön flott. Ne? Also da kommen jetzt auch, was weiß ich, QEMU und Co. eigentlich normalerweise nicht mehr hinterher. Einzige Ausnahme vielleicht irgendwie bei diesen vielen Kontextwechseln, dann wird das User-Mode Linux eventuell langsamer. Jo. Jetzt noch Fragen? Dann habe ich eine Frage. Wofür benutzt man das Ding denn?
Das wäre jetzt meine Frage. Server haben wir jetzt die Möglichkeit, wo man sagt, okay, man braucht nichts Grafisches, braucht man halt einmal eben, wie von ihm angesprochen, ein Netzwerk. ist halt Problematik, dass keine Protection.
Also ja, das stimmt, eigentlich ist nicht so viel.
Nee, ich denke wirklich zum Testen, oder? Also zum, ja, wie Sie gesagt haben, zum Testen von irgendwie einem Dateisystem oder so.
Zum Beispiel, ne? Also Dateisystem, das kann ich ruckzuck kompilieren, wo man merkt, auf der echten Maschine kompilieren. Und dann baue ich mir ein neues User-Mode Linux mit dem neuen Dateisystem. Und da brauche ich mir auch keine großen Gedanken machen, bis ich jetzt neu gebootet habe. Und ich muss ja jetzt irgendwie auch mein Root-Dateisystem irgendwie aufsetzen und so. Das kann ich hier jetzt alles extern machen. Und wenn die Maschine stirbt, weil das Dateisystem kaputt ist, ist halt kaputt, ich setze es mir extern wieder auf oder kopiere einfach die Platte extern. Weiter geht's.
Kernel-Space-Sachen, weil wenn ich irgendwelche User-Space-Sachen testen wollte, dann würde ich es halt wahrscheinlich einfach nur in der Change-Loop machen, dass es abgesichert ist. Und wenn ich irgendwas produktiv einsetzen wollte, irgendwie einen Server, dann würde ich wahrscheinlich ein KVM oder Xen oder so nehmen. Also, aber ich habe es auch noch nie jemand verwendet.
gut, muss man zum Teil vielleicht auch historisch sehen. Also das User-Mode Linux war eigentlich so eins der ersten virtuellen Dinger, die es überhaupt gab. Also QEMU, KVM, V-Maschinen sind alle danach. Ja, V-Maschinen sind ungefähr gleichzeitig entstanden. Aber eigentlich alle anderen später. Und insofern war das früher mal, das konnte man so out of the box schnell mal nutzen. Und gut, da kann man es jetzt vielleicht leichter mal brauchen, einfach wenn ich mehr als eine Maschine brauche. Client-Server, irgendwelche solchen Geschichten. Wenn ich mal gucken will, ich will mir einen Mail-Server aufsetzen. Wie ist denn das mit der Send-Mail-Konfiguration? Naja, da kann ich schnell mal einen Rechner booten, kann ein bisschen rumfummeln und kann gucken, ob der an den Nachbarn E-Mail verschickt. Und wenn nicht, dann schadet es mich nicht. Ne?
Das ist ja schon wieder schwierig mit der Netzwerkkonfiguration. Wenn ich meine, einen Mail-Server will ich ja eigentlich dann auch eine eigene IP geben und eventuell ein virtuelles Netz aufsetzen, dann wirklich.
Virtuell kann ich es ja machen. Virtuell, gut, ich muss ja nicht nach außen britschen. Nach außen britschen ist mal schwierig. Ne? Aber intern, dass jetzt zwei virtuelle Maschinen nur untereinander Daten zuschicken, dann schicken sie sich sozusagen über Sockets RAW-Pakete. Das ist okay, das geht. Nur wenn es nach außen geht, dann muss man irgendwie tricksen.
Netzwerkkonfigurationen haben konnte und die halt an sich gegenseitig geschickt haben oder nicht.
Also so Sachen Ausbildung, Sysadmin kann man da machen, ne?
Wenn es darum geht, so eine Konfiguration üben willst und eh nur Ausgabe im Text, also das halt eh nur auf der Konsole rumhantierst und halt irgendwas rum irgendwelche Config-Files und sonst was bearbeitest, dann
aus. Also bei so zum wilden Testen ist ja das mit keine Protection jetzt auch schon wieder nicht so gut.
Ja gut, testen jetzt im Sinne von ich installiere, konfiguriere wohlmeinende Programme. Ich schaue mal, wie es funktioniert, Apache Webserver aufzusetzen. Der wird schon nichts Böses tun, gehe ich mal von aus.
Nur als Honeypot halt eher weniger.
Honey, nee, das ist keine gute Idee. Ne? Also da kann die Applikation kann ruckzuck den Kern, wenn sie will, kaputt machen. Und
man sieht es wahrscheinlich auch ziemlich schnell, die Applikation, dass wenn sie es sehen möchte, dass es vielleicht nicht ein echtes System ist.
Der Stackpointer zeigt nicht da, wo er hinzeigen soll, auf den habe ich direkten Zugriff. Das ist eine Assembler-Instruktion, dann weiß ich, ich bin nicht original. Ne? Jo, okay, jetzt haben wir so ein bisschen abgeklopft, was gehen könnte, was nicht geht, was gut geht. Ihr müsst einfach.
Also für mich jetzt irgendwie so ist das Resultat relativ ernüchternd zu sagen, okay, das ist super alt, ganz fix, ja schön, aber was man damit machen kann,
Na gut, es ist zum Teil oder in den meisten Fällen immer noch schneller als beispielsweise KVM.
Ja, aber wann benutzt man das oder wann kann man es großartig gebrauchen, dass einem die Geschwindigkeit auch viel bringt?
Ja. Ja, also ihr wisst es jetzt, ihr könnt es euch aussuchen. Irgendwann am Ende der Vorlesungszeit solltet ihr einsortieren können, für welchen Zweck kann ich was nutzen. Und dass das User Mode Linux jetzt auf keinen Fall erste Wahl für alles ist, das okay, das ist jetzt rausgekommen. Jo, okay, dann ja, kann den Rechner wieder runterfahren. Damit sind die Externs alle tot. Mal meine eigentliche Shell wieder rausgraben. Wo ist sie denn? Das ist eine echte. Ja, hier, da, das habe ich vorhin gemeint, also irgendwie, da ganz stimmt es nicht. Irgendwo crasht da was. Na, wie viel haben wir noch? Jetzt. Jo, also, das war eine Variante, User-Mode-mäßig was zu tun. Wir haben ja schon gesehen, dass. Also gut, hat einen gewissen Nutzen, vielleicht auch nicht, das ist noch eine Geschichte. Auf der anderen Seite steht natürlich der Aufwand, was muss ich tun, um so einen User-Mode Linux zu bauen? Ja, ihr nix, ihr könnt es einfach benutzen, aber was haben die Leute tun müssen? Na, im Prinzip den Linux-Kern portieren auf Linux. Der Aufwand, muss man natürlich sagen, ist sehr viel kleiner als, sagen wir mal, QEMU, eine komplette virtuelle Maschine zu bauen. Mit Just-in-Time-Compiler und dem ganzen Zeugs, was wir uns da so angeguckt haben. Allerdings muss man natürlich das, was man gemacht hat, immer wieder anpassen an die ganzen Linux-Entwicklungen, was nun auch wiederum einen immerwährenden Aufwand bedeutet. Jo, jetzt haben wir auch gesehen beim User-Mode Linux, es ist flott, habt ihr gerade gesehen, aber wir haben uns auch angeguckt, wann es nicht flott ist. Woran lag das? Das ist schon die perfekte Antwort. Ne? Also man kann im Prinzip alles machen, MMAP und Co. Aber ich brauche so fürchterlich viele System Calls, um einen, sagen wir mal, Kontextwechsel zu machen. Was ich eigentlich gerne hätte, ja, wäre so ein bisschen Unterstützung von unten. Ne? Also statt einem Move nach CR3, was ein Kontextwechsel im Prinzip ist, jetzt hunderte Male MMAP und UNMAP, das ist irgendwie ein falsches Verhältnis. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wir brauchen von den System Calls, die Linux anbietet, fast nichts. Ich habe euch irgendwann erzählt, das sind mehr als 200 System Calls, die es gibt in Linux. Und von den 200 Stück brauchen wir, naja, was hatten wir? Read und Write, MMAP, UNMAP, so ein bisschen mit Signalen rummachen, Interrupt Timer, Get Time of Day. Wenn wir noch ein bisschen zählen, gucken wir vielleicht so auf 15, vielleicht 20 System Calls. 200 haben wir angeboten gekriegt, aber den wir eigentlich brauchen, den haben wir nicht. Ne? Also so, was weiß ich, mappe mir mal die ganzen Dateien und die schmeiß weg. Das hätte ich eigentlich gern als ein System Call, den wiederum gibt es nicht. Jo, das andere, wenn man dann wirklich viele. Also sagen wir mal, wir sind irgendwie so Webhoster oder sowas, dann haben wir ganz viele Kunden mit ganz vielen Webservern, dann würden wir ja ganz gerne ganz viele virtuelle Maschinen haben, damit jeder sich sein Apache so konfigurieren kann, wie er will und ganz viele Seiten dazu packen kann. Und dann haben wir einfach auf einem echten Rechner, keine Ahnung, 100 User-Mode Linux. Und eigentlich sonst nichts, weil wenn ich jetzt Webhoster bin und ich verteile meine Ressourcen an meine Kunden, dann laufen diese User-Mode-Linux und sonst eigentlich nichts. Also kann man sagen, naja, dann specken wir doch unser Linux, was wir als Gastgeber-OS haben, mal ab von diesen 220 System-Calls, die wir haben, von denen wir aber nur 20 brauchen, schmeißen wir die restlichen 180 weg. Brauchen wir nicht, raus damit, Platz geschaffen. Na gut, wir schmeißen nicht 180 weg, sondern wir schmeißen vielleicht 190 weg. weil die 10, die noch übrig bleiben, die sind eigentlich auch nicht so, wie wir sie gerne hätten. Stattdessen bauen wir uns 10 neue, die wir wirklich brauchen. Irgendwie so ein Kontextwechsel, Signale ein- ausschalten, haben wir ja gesehen, da haben wir uns auch so ein abgebrochen, das richtig schön zu machen. Wenn man das macht, dann nennen wir das Gastgeberbetriebssystem nicht mehr Linux, weil ich ja nicht mehr viel über. Ne? Standardmäßig wird das Ding dann als Hypervisor bezeichnet, beziehungsweise die da drin laufenden virtuellen Maschinen dann nicht mehr als virtuelle Maschine 1, 2, 3, sondern dann heißen sie sogenannte, jetzt nur Namensgebung, im Prinzip ist es genau das Gleiche, sind es dann sogenannte Domains. Also die virtuelle Maschine 0 ist dann eben die Domain 0 und die virtuelle Maschine 1 ist dann die Domain 1 und so weiter. Jo, und dann sieht das so aus. Wir haben unsere Hardware, wir haben auf der Hardware drauf laufen unser Betriebssystem, allerdings jetzt grandios abgespeckt und ein bisschen umgebaut. Und da auf diesem minimalen Betriebssystem, da laufen jetzt im Bildchen hier 2 virtuelle Maschinen. Aufpassen, es läuft keine normale Applikation mehr drauf. Die gibt es nicht mehr. Weil die normalen Applikationen, die würden ja jetzt vielleicht die 100 so und so viele System Calls, die wir gerade rausgekickt haben, vielleicht einen oder anderen von brauchen. Ja, gut, und auf den virtuellen Maschinenbetriebssystemen, da laufen dann halt wieder, wie gehabt, die Gastapplikationen drauf. Jetzt habe ich hier so hellgrün und dunkelgrün. Wer erinnert sich noch, was das heißen sollte bei mir? Ja, ich habe es durchgängig so gemacht, damit man es immer ein bisschen sieht. Das Dunkelgrüne sollte mal heißen, dass 90% oder so stammt von anderen. Man muss es nur ein bisschen umbauen. Soll heißen, das Betriebssystem hier könnte ein Linux sein. Dateisysteme und so kann ich so, wie sie sind, übernehmen. Aber, was weiß ich, Kontextwechsel und so muss ich umändern. Also ich muss es wieder portieren von, was weiß ich, i386 auf diesen Hypervisor. Im Prinzip das Gleiche, was wir vorhin uns überlegt haben oder letzte Woche uns überlegt haben im User Mode Linux. Ich muss die privilegierten Befehle ersetzen durch System Calls. System Calls, jetzt Hypervisor Calls. Also im Falle von Linux kann ich, keine Ahnung, 95% oder was übernehmen und nur den Hardware-Teil, den muss ich rauskicken und stattdessen so ein Hypervisor-Ding mit einbauen. Ja, und das Hellgrün, das war bei mir immer, wenn ich es im Prinzip neu mache. Ich könnte hergehen und könnte sagen, ich nehme ein echtes Linux und specke ab und baue noch ein paar System-Calls dazu. Wir werden aber gleich sehen, wenn ich abspecke, dann bleibt vom echten Linux eigentlich nichts mehr über. Und umgekehrt, ich muss ein bisschen was dazu bauen, das ist auch neu, also der Hypervisor ist praktisch neu. Jo, was brauchen wir denn eigentlich? Na, letztendlich haben wir mal gesagt, wir brauchen Ersatz für die privilegierten Instruktionen. In B, Out, B, Kontrollregister beschreiben, Please, die. Ja. Da haben wir das letzte Mal schon bei einem User Mode Linux angeguckt. Naja, wir brauchen irgendwas, einen Ersatz für dieses CR3 rumgemache da. Ich, normalerweise im Linux-Kern würde ich sagen, ich kopiere nach CR3 einen Pointer. Ja, da haben wir uns aber auch schon angeguckt im Falle von diesem hardwarebasierter Virtualisierung, naja, die Page-Tabellen darf ich so, ohne drauf zu gucken, nicht übernehmen. Also brauchen wir da wieder einen System-Call, der diese Page-Tabellen sich mal anguckt, vielleicht irgendwie ein bisschen umbaut, vielleicht mappt und unmappt und sichtbar und unsichtbar macht und so. Wir brauchen irgendwas für die Segmentgeschichten, haben wir uns auch schon angeguckt. Also hier, ja, Please die, ne, Interrupt-Geschichten, Exceptions, wo die hingehen sollen, System Calls, wo die hingehen sollen, In B, Out B. Dafür brauchen wir Ersatz. Die Liste ist nicht sehr lang, wie ihr seht, 4 Pünktchen. Ja, mehr System Calls brauchen wir eigentlich auch schon nicht. Das werden ein paar mehr, werden wir gleich noch sehen, aber im Prinzip 4 Stück. Was man natürlich jetzt zusätzlich braucht, Naja, bisher haben wir unsere virtuelle Maschine, haben wir gerade am User-Mode Linux gesehen, einfach in der Shell als Kommando eingetippt und dann lief das Ding. Eine Shell haben wir jetzt nicht mehr, wir haben ja keine parallel laufenden Applikationen mehr. Wie starte ich jetzt meine virtuellen Maschinen überhaupt? Gut, die erste kann man sagen, die wird, also wenn der Hypervisor bootet, dann könnte man ja dem Hypervisor gleich mitgeben, gleich die erste virtuelle Maschine mitstarten. Wenn ich das nicht tue, habe ich verloren, weil der Hypervisor hat keine Shell und nix. Der kann nur virtuelle Maschinen starten. Jo, wenn ich jetzt aber die erste virtuelle Maschine gestartet habe, nur eine virtuelle Maschine, macht ja keinen Sinn, dann hätte ich auch gleich eine echte booten können.
Die auch nicht immer alles von vornherein sofort festgelegt haben und auf der Konsole in einer Zeile oder in der Startsequenz vom Hypervisor angeben, okay, es sind vier Stück, wenn ich jetzt eine fünfte haben will.
No. Und da ist dann die Idee, die erste boote ich mal immer und dann habe ich schon mal ein vernünftiges laufendes System. Und dann kann ich versuchen, von dem aus sozusagen noch neue Maschinen zu starten, soll aber heißen, dann braucht natürlich der Hypervisor jetzt irgendwie Zusatz-System-Calls, um die anderen parallel laufenden virtuellen Maschinen irgendwie zu verwalten. Ich muss eine neue anlegen können, ich muss eine neue starten können, ich muss vielleicht mal eine runterfahren können, ich muss sie irgendwie modifizieren und wieder hochfahren können, solche Sachen. Also das wäre dann ein System-Call mehr, den wir bisher nicht gehabt haben in irgendeiner Form. Den er jetzt aber einen Hypervisor braucht.
Ja. Jetzt für mich die Überlegung, dass man prinzipiell zwei Möglichkeiten hätte. Entweder, dass man sagt, okay, man hat diesen Hypervisor immer laufen und wenn man jetzt direkt physikalisch an einem, na gut, das wäre jetzt nur für Server-Variante, physikalisch in einem Rechner hat, dass man dann den Hypervisor nur sieht und da diese Verwaltungsoperation machen kann und alles andere läuft halt im Hintergrund. Oder halt dann eben, wenn man jetzt irgendwelche System Calls machen will, dass man halt dann irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie auszubrechen aus den virtuellen Maschinen, um in diesen Hypervisor zu kommen, wo halt dann irgendwie noch vielleicht eine Sicherheitsabfrage ist und sowas stattfinden muss, damit es nicht jeder machen kann.
Ja, diese Sicherheitsabfrage gibt es. Die lautet nämlich einfach, diese System Calls hier kann nur die erste gestartete virtuelle Maschine machen. Dann hat noch andere Bedeutung.
Die nicht aus der Hand geben.
Nee, das ist sozusagen die virtuelle Maschine, die eigentlich nur für den Systemverwalter gedacht ist. Der kann sich auf der ersten einloggen und von da aus andere starten, stoppen, was weiß ich was machen, konfigurieren, umändern, solche Sachen.
Und hat es den Vorteil, dass man gleich die kompletten Werkzeuge auch damit den neuesten Stand von aktuellen Linux-Distributionen zur Hand hat und nicht jetzt auf eine Version von einem Hypervisor, der vielleicht auch so einen Modus hätte anbieten können oder so einen Account hätte anbieten können, nicht darauf angewiesen ist, dass der sich aktualisiert, wenn es ein Update gibt oder so was.
Und als erste virtuelle Als erste virtuelle Maschine kann ich ein Linux starten, ich kann BSD starten, ich kann Windows starten, was ich als Sysadmin.
Als Verwaltungsbetriebssystem aufrufen kann, genau.
Und dann bin ich da zu Hause, wie ich als Sysadmin das gerne hätte.
Ich starte von Windows, ich muss das Gastsystem umbauen, auf Hyper-V. Wenn du einen
Hypervisor hast, dann schon. Ja, okay. Ja.
Also. Es gibt Leute, die haben irgendwie die Windows-Quellen in die Finger gekriegt und haben es entsprechend gepatcht und haben gezeigt, dass man das so prinzipiell auf dem Hypervisor laufen lassen kann. Durften natürlich nicht verkaufen, nicht weitergeben und so weiter. Aber das Konzept an sich existiert. Ne? Also das geht für Windows, das geht für Linux und für BSD. Unser einer kann das nicht, weil wir haben die Windows-Sourcen nicht, wir können es nicht entsprechend patchen. Dann geht es halt nicht.
Bis jetzt ist es noch ein Proof of Concept, ist da noch was weiteres geplant? Wir sagen, okay, nachdem es jetzt geht, würden wir das gerne kommerzialisieren oder jemand anderes kommerzialisieren.
Die werden Microsoft und die wollen ihr eigenes Produkt verkaufen.
Ja.
Die haben ja einen Hypervisor für Windows.
Okay, und Anfragen fehlen.
Naja, warum sollten wir das?
Ich zeige euch, was dann hinterher draus geworden ist. Da können wir das noch ein bisschen genauer diskutieren. Jo, okay, wenn man das jetzt sich so anguckt, im Prinzip, wie gesagt, hier 4 System Calls und noch ein extra, 5 System Calls, das ist ja im Vergleich mit Linux 200 zu 5, nix. Dann kann man sagen, ja, der Hypervisor ist nichts drin. Das Ding ist mini. Okay, wenn man jetzt den Linux-Kern sich anguckt, dann sieht man, der Teil, das sind die Gerätetreiber und der Teil ist der Rest. Wenn man den Rest jetzt abspeckt, dann ist aus dem Rest praktisch nichts mehr geworden, aber der Teil ist immer noch über. Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Also von der Idee her, erst einmal, der Hypervisor an sich ist ein paar Kilobyte, mehr ist das nicht. Zusätzlich allerdings noch gegebenenfalls ein Riesenwust von Gerätetreibern. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele tausend verschiedene Geräte gibt es heutzutage und für jeden einen Treiber und selbst wenn der nur ein paar Kilobyte groß ist, dann sind das schon Megabyte ohne Ende. Jo, in Wirklichkeit, also nehmen wir mal ein Beispiel Xen. Xen ist so ein Hypervisor, die im Prinzip genau das gemacht haben. Das waren auch die, die das mit Windows gezeigt haben, dass es geht. Die haben diese System Calls. Jetzt fragt mich nicht, was jetzt welcher System Call genau macht. Alle kenne ich sie nicht, aber so ein paar können wir uns mal angucken. Also beispielsweise gibt es jetzt hier sowas wie setgdt. Global Descriptor Table. Zur Global Descriptor Table gibt es auf der echten Maschine so einen Load GDT Maschinenbefehl. Dazu gibt es jetzt passend einen Load Set GDT System Call. Die ganzen MMU-Geschichten, da gibt es hier so eine Memory-Operation. Also von der Idee her muss es ja geben, so ein M-Map, so ein Unmap und gegebenenfalls so ein Flush, damit man die TLBs noch wieder flushen kann oder Kombinationen davon. Das sind diese Memory Ops. Virtuell Address Mapping updaten soll heißen, da habe ich in meiner virtuellen Maschine irgendwie die virtuellen Tabellen, die MMU-Tabellen geändert, dann sage ich dem Hypervisor, du, ich habe es hier geändert, du musst mal die Tabellen entsprechend updaten. Gut, und da gibt es noch ein paar andere. Alle, wie gesagt, im Einzelnen kenne ich sie auch nicht. Ein Konzept dabei ist interessant und das ist dieses Multicall-Ding. Das wollte ich mit euch nochmal genauer machen. Wenn man sich das nämlich anguckt, sagen wir mal im Linux-Kern, dann kommt beispielsweise beim Kontextwechsel, ja, was kommt da alles? Was heißt Kontextwechsel? Kontextwechsel heißt den ganzen Kladderadatsch im Moment abspeichern, den aktuellen Zustand. Okay, Register abspeichern, machen wir halt. MMU, Tabelle abspeichern. Gut, das ist jetzt keine privilegierte Instruktion, das kann ich tun. Also den ganzen Kram abspeichern, kein Problem. Aber dann kommt das ganze Neuladen des neuen Zustands. Und da sind so Sachen drin, GDT, LDT umschalten, MMU umprogrammieren, Mapping umändern, Segmente laden und so. Und das ist ein ganzes Sammelsurium von Dingen, die ja passieren müssen. Das ist nicht ein System Call, sondern da merkt man, oh, da kommen gleich 50 Hypervisor-Calls, einer nach dem anderen. Wir haben ja beim User-Mode Linux gesehen, naja, dieses mmap zum Beispiel. Wir müssen aufrufen, mmap, erste Seite, mmap, zweite Seite, mmap, dritte Seite, mmap, vierte Seite. Und davon, keine Ahnung, 1000 Stück. Und da ist jetzt die Idee, dass man einfach in ein Stückchen Speicherbereich diese ganzen Anforderungen, die ich da machen will. Ich schreibe in einen Speicherbereich einfach alles rein, was zu tun ist. Und dann mache ich diesen Multicall und sage, mach mal. Also beispielsweise kann ich dann reinschreiben, ja, ja, mappe mir die Seite und die Seite und die Seite. Ich brauche eine andere GDT, eine andere IDT, eine andere LDT. Und wenn du das gemacht hast, dann legst du nochmal das und das und das Segment. Dann kann es weitergehen. Dann brauche ich nicht jedes Mal den Kontextwechsel in den Hypervisor. Der guckt erstmal, darf der überhaupt? Wenn ja, dann macht er den System Call und wieder zurück. Sondern der guckt jetzt einmal nach, ist es die Domain 0, die darf? Und wenn er gesehen hat, die darf, okay, dann Feuer frei, auf geht's. Also da können wir die ganzen Hypervisor Calls, diesen Call Overhead drastisch reduzieren. Jo. Xen, im Prinzip auch User Mode Linux, haben wir auch vorhin gesehen, muss man am sich erst einmal beim Booten sagen oder beim Starten von dem Simulator sagen, wie viel Speicher er dann nehmen soll. Ich habe vorhin gesehen, ich habe mit minus M 512 Megabyte dem User Mode Linux gesagt, so viel. Und das Xen oder dieser Hypervisor, der muss im Prinzip genau das gleiche für seine virtuelle Maschine tun. Der muss die virtuelle Maschine starten und sagen, ja hier hast du mal, was weiß ich, ein Gig, mach. Jetzt kann es aber natürlich passieren, wenn ich dann, sagen wir mal, 100 solche virtuellen Maschinen am Laufen habe. Ich habe 100 Kunden mit jeweils einem Webserver laufen. Ja, dann brauchen sie die meiste Zeit alle nichts. Aber wenn dann jetzt mal eine Anfrage an den Apache kommt, dann wird er ins Hauptspeicher reingepaged und ja, plötzlich braucht der Apache ganz schön viel, weil dann startet der Apache und PHP und SQL-Abfrage und ne, dann bläht sich diese eine Applikation plötzlich drastisch auf. Soll heißen, die eine virtuelle Maschine braucht normalerweise 5 Kilobyte, aber wenn mal eine Anfrage von außen kommt, dann braucht sie plötzlich 5 Gigabyte. Wenn ich jetzt das einfach ohne Nachdenken mache, dann braucht im Prinzip jede von meinen 100 virtuellen Maschinen 5 GB. Teuer das. Beziehungsweise nicht nur teuer, den Rechner gibt es nicht. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man jetzt jedem 5 GB gibt und zu 99,9% der Zeit dümpeln die sowieso vor sich hin, dann ist dieser schöne Speicher eigentlich für die Wurst. Deshalb die Idee von unter anderem den Xen-Leuten, dass sie sagen, naja, dann brauchen wir irgendwie so ein bisschen dynamischen Speicher. Soll heißen, eine laufende Linux-Instanz, eine laufende virtuelle Maschine mit Linux, die kriegt erstmal fast nichts an Speicher. Aber wenn sie merkt, oh, es wird eng, dann kann sie beim Hypervisor doch nochmal nachfragen, nachträglich, und sich noch mehr geben lassen. Jeder, der sich mal einen Malloc angeguckt hat, weiß, das muss ja wohl im Prinzip gehen. Wieder in meinem normalen Linux auch, ich kann mir Speicher anfordern, ich kann wieder freigeben. Jo, in diesem Zusammenhang wird das Zeugs dann nicht als Heap bezeichnet, sondern dann als sogenanntes Balloon Memory. So, ich kann den aufblasen, den Speicher, und wieder Luft rauslassen. Das Dumme ist, und das ist natürlich bei malloc und free im Prinzip genauso, das, was ich kriege, ist fragmentierter Speicher. Ich kriege jetzt nicht den Speicher von Adresse 25 bis 95, sondern ich kriege da ein Häppchen und da ein Häppchen und da ein Häppchen und da ein Häppchen. Was bei malloc und free nicht so schlimm ist, weil was ich kriege, ist physikalischer Speicher. Allerdings die MMU wird entsprechend programmiert und ich als Programm sehe nichts davon. In unserem Fall haben wir natürlich das Problem, ja, die MMU, die machen wir ja sozusagen selber. Meine virtuelle Maschine sagt ja, welchen Speicher sie an welcher Stelle sehen möchte. Wenn sie jetzt aber so einen Sack voll Flöhe kriegt, so hier ein Häppchen, da ein Häppchen, da ein Häppchen, dann kommt ein Linux da nicht wirklich klar mit. Ich vermute mal ein BSD und ein Windows und so auch nicht. Was die brauchen, ist eigentlich immer kontinuierlicher Speicher. Ein normaler Rechner hat ja nicht hier mal eine Page und da mal eine Page, sondern ein echter Rechner hat Speicher. Ja, und dementsprechend muss jetzt so ähnlich hatten wir das auch schon mal. Wir haben für die eine virtuelle Maschine Speicher, wir haben für die andere virtuelle Maschine Speicher, der jetzt so aussieht, als wenn er linear wäre. In Wirklichkeit aber kreuz und quer, was weiß ich, auf irgendwelche physikalischen Pages abgebildet wird. Was jetzt die virtuelle Maschine, sagen wir mal, die hier macht, ist ja, was weiß ich, sie möchte die Page 2, aus ihrer Sicht 2, möchte sie in die MMU eintragen. Das ist aber jetzt nicht die physikalische Adresse 2. Mist, doch, das ist es ausgerechnet. Jetzt habe ich gerade die 2, ist natürlich auch da die 2. Nehmen wir mal die hier, die erste Page, das ist jetzt physikalisch gesehen nicht die erste. Das heißt, da muss nochmal wieder hin und her gerechnet werden. Okay, so ähnlich hatten wir das schon mal, ne? Bei dem hardwarebasierten Virtualisierungszeugs, wo wir auch gesagt haben, naja, wenn dem Hypervisor gesagt wird, ich habe eine neue Page-Tabelle, auf die möchte ich umschalten, ja, dann muss der Hypervisor halt mal drüber gucken und entsprechend hier aus der Nummer 1 die Nummer, keine Ahnung, was ist hier, 1, 2, 3, 4 machen. Und aus der 2 macht er die 2 und aus der 3 macht er die, keine Ahnung, 7 oder so. Soll heißen, alle Pages, alle Page-Tabellen müssen wieder durch die Mangel gedreht werden. Müssen wir das jetzt so aufwendig machen wie neulich bei der hardwarebasierten Virtualisierung? Oder geht das jetzt vielleicht einfacher? Das ist eine berechtigte Frage, was wollen wir jetzt eigentlich? Das ist genau der Punkt. Hast schon genau den richtigen Punkt getroffen. War jetzt zwar nicht die Antwort, aber war schon mal die Frage in genau die richtige Richtung.
Sicherheit wollen wir schon. Wir wollen ja 100 verschiedene Kunden haben.
Okay. Also die eine virtuelle Maschine darf um Gottes Willen nicht den Speicher der anderen lesen. Was weiß ich, lesen ist schon gefährlich, aber schreiben schon mal überhaupt nicht. Ne? Das definitiv nicht. Also Sicherheit wollen wir gewährleisten. Okay. Also, was wir verhindern müssen, die virtuelle Maschine darf die Page-Tables nicht nach Gutdünken machen, sondern nur per System-Call oder Hypervisor-Call darf er sie ändern.
So dass wir es dann auch kontrollieren können.
Dass der Hypervisor einen Daumen drauf hat. Aber was ist jetzt anders gegenüber neulich? Weil das hatten wir neulich auch. Ne? Gut, neulich war es nicht, waren es nicht andere parallel laufende virtuelle Maschinen. Neulich war es das Betriebssystem, was wir schützen wollten. Gut, der Hypervisor will sich hier natürlich wahrscheinlich auch schützen, aber auch natürlich die anderen virtuellen Maschinen. Ja, der eigentliche Unterschied lautet ja sozusagen, ja, letztes Mal hatten wir ein unmodifiziertes Betriebssystem, das kennt nur i386 Page-Tabellen und hat entsprechende aufgebaut. Jetzt haben wir den Linux-Kern ja angepasst oder Windows oder BSD oder was auch immer. Und der angepasste Kern, der weiß, okay, da hat jemand einen Daumen drauf auf diese Tabellen, ich darf sie nicht einfach so, ohne drüber nachzudenken, ändern. Ich muss dem Bescheid sagen. Und andersrum genauso, wenn ich dann weiß, das macht jemand anderes für mich, brauche ich auch nicht mehr davon ausgehen können, dass derjenige, also das virtuelle Betriebssystem, die Dinger liest. Ne, beim letzten Mal haben wir gesagt, naja, da liest jemand die Tabellen und fummelt in den Tabellen rum. Passiert hier nicht mehr. Ich kann ja den Linux-Kern so anpassen, dass er auf den Tabellen nicht mehr lesen rummacht.
Anwendungen drauf könnten.
Das ist kein Problem. Die Anwendung kann ja nicht, weil das Betriebssystem das virtuelle einen Finger drauf hat.
Mhm. Ja, man muss halt dann bei der Virtualisierungsvariante, aber das wird ja in der Regel sowieso gemacht, muss man halt die Gastbetriebssysteme ja den Kunden vorgeben quasi. Also die Kunden können nicht ihren Kernel wechseln.
Ja.
Man muss halt einfach dem Gastbetriebssystem auch so weit vertrauen, dass es keine Sicherheitslücken hat und es dann irgendwie verändert werden kann.
Nee, selbst wenn man das ist nicht ein Problem.
Okay. Also selbst wenn man innerhalb des Gastsystems irgendwie, sage ich jetzt einfach mal, Root-Zugriff kriegen würde oder sonst wie, dann.
Dann kann ich die virtuelle Maschine kaputt machen.
Ja. Und ich kann sie nicht
aber
so modifizieren oder sonst was, dass sie dann nicht mehr die Hypervisor-Calls machen würde und.
Man kann dann Hypervisor-Calls machen, das kann man schon.
Ja, das schon, aber dass man wieder versucht, wieder normale direkt wieder auf die Register oder sonst was zuzugreifen.
Ja, ich meine, der modifizierte Gaskern wird ja so angepasst sein, dass man jetzt zum Beispiel nicht, nicht Paging ausschalten kann.
Ist er ja schon so angepasst, aber wenn du jetzt Zugriff auf das Gastsystem hast, weil du irgendwo eine Sicherheitslücke entdeckt hast, durch die du halt dann wie immer rumbasteln kannst, wäre im Prinzip auch das, was du gesagt hast, wenn der Kunde selber sein Betriebssystem im Prinzip da drauf installieren kann.
Das kann er ja nicht.
Dann
selbst wenn er das könnte, wäre es noch kein Problem. Also man könnte ihm erlauben, was weiß ich, das, den jetzigen Linux-Kern runterzufahren und einen neuen Linux-Kern zu booten. Okay, wenn es ein echter Linux-Kern ist, dann funktioniert das schon nicht, weil der macht mit CR3 rum und bei CR3 kriegt er gleich einen auf die Finger.
Okay, das heißt, diese Befehle kommen
gar nicht erst durch, oder? Das ist ein User-Mode-Linux. Also es gehen nur die User-Mode-Befehle. Wir haben ja hier irgendwo, stand da, ne, oh, das war die falsche Taste, das war die ganz falsche Taste, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Da sind wir. Ne, wir haben hier gesagt, privilegierte CPU-Instruktionen, die gibt es nicht mehr. Einfach, wenn wir den ganzen modifizierten Kern im User-Modus laufen lassen, dann kriegt er sowieso einen auf die Finger, wenn er irgendwie was Privilegiertes machen will. Das Einzige, was er machen kann, Hypervisor-Calls. Also sprich hier, ich möchte meine Page-Table umändern, ich möchte, was weiß ich, ein neues Segment anlegen, ich möchte beim Interrupt sowieso da aufgerufen werden. Wald- und Wiesenprogramm, wenn du da einen Move irgendwas nach CR3 reinschreibst, kriegst du eine Protection Violation, das Ding steht. Ne, versuch's mal am ZIP-Pool, kein Problem, schreib ein kleines Assembler-Programmchen, Move irgendwas nach CR3, das Ding crasht. Also, wenn jemand sowas macht, dann hat er eh verloren, da kommt er gar nicht mehr weiter. Das Einzige, was er machen kann, sind jetzt Hypervisor-Calls. Die kann er natürlich tun. Kein Problem. Jetzt kann er sagen, ich hätte gern die Page sowieso an der Stelle gesehen. Aber da guckt jetzt natürlich der Hypervisor nach, die Page? Nö, die gehört ihm gar nicht. Patsch, einen auf die Finger, weg das Ding. Wenn er sagt, ich möchte ein Segment haben von Adresse 0 bis 4G, alles meins, patsch, einen auf die Finger, du hast bloß die unteren 2 Megabyte, Finger weg. Wenn er sagt, na gut, das ist hier kein Problem, ich hätte gerne einen System Call, wenn Int 80 kommt, dann ruft bitte das System an der Stelle auf. Naja, rufen wir ihn halt da auf, wenn er da crasht, auch kein Problem, soll er halt crashen. Und wenn er hier sagt, ich hätte gerne eine neue virtuelle Maschine gestartet, okay, das habe ich vorhin gesagt, das darf er nur aus der ersten virtuellen Maschine heraus. Dem Ding muss man vertrauen, ja. Aber gut, wenn der Sys-Admin irgendwas verkorkt, dann ist auch beim echten System zu spät, dann hilft es auch nichts mehr. Sprich, wenn irgend jetzt ein Kunde seine, was weiß ich, hier da noch ein paar Hypervisor-Calls einbaut, ich hätte gerne noch eine weitere virtuelle Maschine, ohne zu zahlen, dann sagt er auch da, nö, du bist nicht die Erste, vergiss es. Ne, also wenn irgendjemand diesen geänderten Linux-Kern oder so aufhackt, dann ist vielleicht die Maschine kaputt, die virtuelle, das kann schon sein. Aber die ganze Maschine, der Hypervisor und so, die sind noch nicht gefährdet. Und auch die Nachbar-virtuellen Maschinen nicht. Jo, eventuell, das ist eigentlich das Einzige, wie man die Nachbarn stören kann, das sind hier diese Balloon-Memory-Geschichten. Ich kann natürlich sagen, oh, ich mache mich hier dicke und die anderen haben keinen Platz mehr.
Genau. Jetzt hast du lange Zeit gehabt, jetzt musst du langsam mal wegfahren, sonst schieße ich dich ab.
Beziehungsweise, das ist dann häufig mit Accounting irgendwie versehen. Ja, je nachdem, wie lange man wie viel Speicher hat, muss man zahlen. Und dann freut sich natürlich irgendein jemand, der sowas vermietet. Wenn da jemand ganz viel Speicher haben will, klasse Sache, kriege ich Geld. Ne? Also auch das ist aus Sicht des Vermieters kein Problem. Ja. Jo, also kaputt machen kann man da von einer virtuellen Maschine aus, also vorausgesetzt alles richtig programmiert, eigentlich nichts. Jo, sicherstellen, dass die Page-Tabellen korrekt sind. Haben wir uns schon eine Weile drüber unterhalten. Im Prinzip das gleiche noch einmal, das was wir uns neulich für die Hardware-basierte Virtualisierung angeguckt haben. Ne? Irgendwie so hier, wenn jemand CR3 auf eine Page-Tabelle umsetzt, dann machen wir die Page-Tabelle read-only und ne, fummeln ein bisschen dran rum. Wenn jemand reinguckt, wenn jemand ändert, können wir uns angucken. Jo, mit dem einen Unterschied zu neulich, jetzt haben wir Paravirtualisierung, soll heißen, die Linux-Kerne, BSD-Kerne und so weiter sind darauf angepasst. Die wissen, dass es teuer ist, in den Tabellen zu lesen und sie zu schreiben und sie zu benutzen. Alles gleichzeitig haben wir ja gesehen, geht irgendwie nicht. Entweder kann ich sie dem Gast geben zum Ändern. Oder ich kann sie, wenn der Gast gesagt hat, jetzt habe ich sie geändert, dann kann ich sie read-only vielleicht sogar gar nicht mehr sichtbar machen und benutzen. Aber beides haben wir ja letztes Mal gesehen, geht nicht. Jetzt können wir sie eventuell sogar für beides freigeben. Weil der Gast weiß, naja, ich laufe auf einem Hypervisor und der Hypervisor, der verändert mir vielleicht meine Tabellen. Also was da jetzt drin steht, das darf ich nicht mehr lesen unbedingt. Ich kann es zwar lesen, aber da kriege ich jetzt komische physikalische Adressen raus. Ne? Hier nach dem Muster. Ich habe zwar physikalisch irgendwelche Adressen eingetragen, aber wenn ich gesagt habe, jetzt möchte ich umschalten mit CR3 auf die Tabelle, dann wird die Tabelle durcheinander gewürfelt. Und dann weiß ich als Gast auch, okay, das kann passieren. Ich darf dann halt nicht mehr drauf rumlesen. Was dann für den Hypervisor einfach einfacher ist. Er braucht nicht extra Tabellen, um das wieder richtig zu deuten. Jo. Den Rest haben wir, glaube ich, schon. Jo. Was wir jetzt noch haben, das ist das letzte Kapitel. Aufwendiges Kapitel. Also, ich habe vorhin gesagt, der Hypervisor an sich ist winzig und die ganzen Treiber ist noch so ein Haufen Zeugs dabei. Dann, wenn wir das so machen würden, ja, dann könnte der Hypervisor neben den System Calls, die wir gerade eben besprochen haben, auch noch System Calls bieten für I.O. Wenn er dann für alles Treiber dabei hat, dann könnte er auch I.O. anbieten für die serielle Schnittstelle, für die Grafikkarte, für die weiß der Henker was alles. Und die virtuellen Maschinen, die haben jetzt Hypervisor-Calls und mit diesen Hypervisor-Calls können sie jetzt eine Ausgabe machen. Andere Variante wäre natürlich, man könnte einfach sagen, ja, pff, ach komm, hier Hypervisor hat mit Geräten nichts am Hut. Da ihr virtuellen Maschinen, macht damit, was ihr wollt. Einigt euch. Der Hypervisor an sich, haben wir gerade gesehen, mit den Hypervisor-Calls. Das waren im Prinzip ja die hier. Page-Tabellen verwalten, hat mit Geräten nichts zu tun. Segment-Tabelle, das ist pur CPU. Exception Interrupt System Calls ist pur CPU. Ja, eine Ausgabe, das ist halt der Rest. Also soll heißen, der Hypervisor würde, wenn er dann eine Ausgabe macht, eigentlich nichts anderes tun, als die Hypervisor-Calls postwendend an die Treiber weitergeben. Da wäre natürlich auch die Möglichkeit und sagen, ja, ich reiche das ja eh bloß durch, dann brauche ich es eigentlich nicht selber durchreichen. Ich kann auch sagen, hier virtuelle Maschinen, macht ihr doch. Oder, dritte Variante, man kann auch sagen, ja, ich boote ja am Anfang den ersten Linux-Kern, BSD-Kern, irgendwas, haben wir auch schon gesagt. Und dann könnte ich sagen, naja, hier du, da hast du die ganzen Geräte, mach mal. Und dann könnten, ja, wenn dann die erste virtuelle Maschine gebootet hat und die erste virtuelle startet die zweite virtuelle, ja, dann können die zwei miteinander aushandeln, wer dann über was I.O. macht. Du nimmst die erste Platte und ich die zweite oder du die erste Partition und ich die zweite. Irgendwas in der Art. Jo, sagen wir mal, erste Variante, Hypervisor bietet System Calls für alle I.O.-Geschichten. Wäre insofern schön, dann könnte man sagen, ja, das Gastbetriebssystem hat überhaupt keine Hardware-Geschichten mehr drin. Der macht dann bloß einen System Call, wenn er dann von Platte lesen will, dann kommt ein System Call an den Hypervisor, mach mal. Und dann hat der Hypervisor, was weiß ich, den Treiber für die Platte X und für die Platte Y und CD-ROM und wie sie alle heißen. Und der Gast, der schrumpelt zusammen auf fast nichts. Der hat dann noch einen Blocktreiber, einen Charaktertreiber, einen Socket-Treiber oder Netzwerkkartentreiber, so einen generischen sozusagen. Hätte natürlich den Riesenvorteil, das ist dann hardwareunabhängig. Brauchen wir eigentlich uns keine Gedanken um Hardware mehr machen. Na gut, wir verlagern das Problem. Wir verlagern im ersten Fall das Problem von der ersten virtuellen Maschine in den Hypervisor. Entweder hat der eine oder der andere die Treiber. Aber, hast du ja natürlich richtig gesagt, ja, wenn wir jetzt einen zweiten, dritten, vierten virtuellen Linux-Kern haben, nicht alle brauchen dann immer wieder und immer wieder diese Treiber. Eigentlich nur einer. Ja, der nächste Vorteil wäre, wenn ich jetzt eine Platte hätte, aber der Hypervisor hat auf der Platte einen Daumen drauf, dann kann der Hypervisor sagen, ja gut, die erste Partition kriegst du und die zweite du. Und wenn der zweite auf die erste zugreifen will, batsch, einen auf die Finger. Wenn ich die komplette Platte an die erste virtuelle Maschine gebe, dann guckt die zweite in die Röhre. Okay, die erste Maschine könnte vielleicht eine Platte der zweiten abgeben, aber dafür brauche ich erstmal zwei haben. Habe ich vielleicht auch gar nicht. Jo, wir gucken uns das nachher noch genauer an, wie man sowas machen könnte. Nochmal weitere Vor- bzw. Nachteile. Wenn ich dem Hypervisor letztendlich alle Geräte gebe, dann ist der ganz schön groß. Der eigentliche Hypervisor selber ist mini, aber diese ganzen Gerätetreiber, wie gesagt, Linux, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Megabyte das sind, Linux-Treiber, Gerätetreiber. Ja, und das ist natürlich jetzt auch nicht ganz zu unterschätzen hier. Wenn denn, sagen wir mal, der erste Linux-Kern sagt, lieber Hypervisor, schreib mir mal auf Platte dieses Gigabyte hier. Dann haben wir ein Gigabyte in den Pages vom Gast. Die schaufeln wir dann erstmal in die Pages vom Hypervisor, ein Gigabyte mal eben umkopieren und dann schreiben wir es auf Platte.
Können wir wieder sowas Pseudo-DMA-mäßiges einführen mit hier, gibt es eine Stelle, wo du größere Datenmengen hinschreiben kannst und von dort liest der Hypervisor direkt und...
Ja, ne? Also da könnte man dann irgendwas türken, da kommen wir auch noch drauf. Aber an sich erst einmal... Also erstens gibt es schon bei dem Übertragen von großen Datenmengen schon mal irgendwie was, was man hinbiegen muss. Und natürlich der normale Performance-Verlust. Ich muss erstmal den Hypervisor aufrufen. Das ist so eine Art Kontextwechsel. Der Hypervisor guckt mal nach, darfst du das überhaupt? Und dann macht er und dann muss man den Kontextwechsel wieder zurück machen. Also allein das Hin- und Herschalten, ihr kennt das schon, haben wir jetzt ja schon zigmal gehabt, allein das Hin- und Herschalten kostet schon Zeit. Jo, gut, andere Variante wäre, Kontrolle der Geräte drücke ich den virtuellen Maschinen in die Hand. Erster Punkt, optimale Performance. Wenn jede Maschine für sich selber mit der Grafikkarte, mit dem Plattenlink rummacht, dann kann er auch DMA und alles machen, optimal. Zweiter Punkt, Hypervisor schrumpelt zusammen auf fast nichts, wie gesagt ein paar Kilobyte. Also der Xen Hypervisor ist, glaube ich, Größenordnung 10 Kilobyte groß. Das ist im Vergleich zum Linux-Kern mit seinen 30 Megabyte oder was das sind, zusätzlich zu den Hunderten von Modulen für die Treiber, ist das praktisch nichts. Und nicht zu vergessen, wenn die ganzen Gerätetreiber draußen sind, dann ist der Hypervisor extrem portabel plötzlich. Wir machen dann ja nur noch mit CPU, Interrupt-Controller, Speicher, Timer, Uhr. Also, und das ist schon, ja, wie lange ist die Intel-CPU-Welt Intel-basiert? Das wird auch in 100 Jahren, glaube ich, noch so sein. Das kann man schon gar nicht mehr ändern heutzutage. Jo, also der Hypervisor, der wäre dann sehr schön. Und auf der anderen Seite kann man sagen, naja, ein Linux, was ich jetzt entsprechend portiere, so paravirtualisierungsmäßig, das hat ja eigentlich die ganzen Treiber schon. Da muss ich ja gar nichts dran machen. Die sind ja alle schon da. Das Einzige, was ich brauche, ist sozusagen die Erlaubnis vom Hypervisor, dass das Betriebssystem die Dinge auch nutzen darf. Also sprich In-B, Out-B, dass die auf die entsprechenden Adressen erlaubt sind. Und das ist bei den Intel-CPUs, AMD-CPUs, ist das so. Man kann In-B, Out-B selektiv für einzelne Ports ein- und ausschalten. Was an dieser Stelle natürlich ganz neckisch ist. Ich kann dann nämlich sagen, ja, Prozess 1 oder virtuelle Maschine 1, du darfst auf Port 13 schreiben und auf Port 26 und Rest Finger weg. Und die zweite, ja. Das geht schon seit 386, glaube ich. Das nutzt beispielsweise in der Linux-Welt der X-Server. Der X-Server, wenn er gestartet wird, muss er als Root gestartet werden. Wenn er Root ist, kann er einen System Call aufrufen und der System Call lautet entweder IOPL. Das ist der I.O. Privilege Level, den kann man sich setzen. Soll heißen, dann da, also normalerweise rufe ich dann auf mit IOPL 3, dann darf ich auch im Ring 3, User Mode, darf ich I.O.-Geschichten machen. Und dann sind so Sachen wie CLI und STI und In-B, Out-B erlaubt. Alle. Die andere Variante ist, es gibt einen Aufruf I.O. Perm. I.O. Permission, da kann ich genau sagen, für welchen Port ich In-B, Out-B erlauben will. Und das ist letztendlich eine Bitmap für 65.636 Ports. Ein Bit sagt immer, den Port darfst du oder darfst du nicht. Und dann gibt es halt letztendlich eine 8K über ein 8K-Segment ist es. Und dieses 8-Kilobyte-Segment, das hat dann halt gerade diese 64K-Bits. Und da kann ich einzelne Bits ein- und ausknipsen. Das gibt in der CPU das sogenannte Task-State-Segment. Das braucht er bei Task-Switch, also Kontextwechsel letztendlich. Da kommt beispielsweise her der Supervisor-Stack-Pointer. Wenn er dann im User-Mode läuft und jetzt kommt ein Exception oder Interrupt oder irgendwas, dann holt er sich aus diesem Task-State-Segment den Stack-Pointer für den Kernel-Bereich. Und da, also in diesem Task-State-Segment, da sind mehrere Variablen drin, unter anderem ein Pointer auf diese Bitmap. Und die Bitmap, normalerweise macht man sie so, dass man die direkt diesem Pointer zeigen lässt, direkt hinter dieses Task-State-Segment. Also sind diese Register, die die CPU da braucht, in diesem Task-State-Segment, das sind bloß, lass mich lügen, 50 Byte, irgend sowas, Kleinkram.
Das wird gar nicht verwendet, dieses spezielle Task-Handling in den CPUs. Weil man kann ja das Context-Switching, oder ich dachte, der Linux-Kernel macht das Context-Switching selber.
Er macht selber, er braucht allerdings, und deshalb habe ich diesen einen erwähnt, diesen Supervisor-Stack-Pointer, der muss irgendwo herkommen. Mhm. Und der kommt halt aus diesem einen Task-State-Segment. Und da muss er herkommen, hilft nichts. Eigentlich erstmal pro Prozess. Du kannst aber natürlich das auch so machen, dass du nur ein so ein Segment hast und beim Kontextwechsel schreibst du immer den passenden Stackpointer rein. Allerdings brauchst du natürlich, wenn du jetzt diese IO-Bitmap brauchst, dann braucht jeder Prozess, der diese Bitmap haben soll, ein eigenes Task-State-Segment.
Ja, man kann auch einfach hergehen und sagen, ich habe keine Bitmap und dann wird standardmäßig aus dem Ring 3 ist nicht erlaubt.
Er guckt sich immer diesen Pointer an, auf die Bitmap, aber wenn der Pointer außerhalb des Segments zeigt, dann kriegst du ja da schon eine Permission denied. Das ist so die Idee. Und dann gibt es zum Standard-Task-State-Segment, wo immer der aktuelle Supervisor-Stack-Pointer reingeschrieben wird, bevor er in den User-Modus zurückspringt. Und nur wenn du irgendeinen X-Server hast, der hat dann sein eigenes Task-State-Segment, für den legt er dann die Bitmap an und knipst da halt ein paar Einsen rein. So ist es gedacht. Jo, und auf die Art und Weise kann jetzt auch der Hypervisor die I/O-Geräte an einzelne virtuelle Maschinen übergeben. Also ich kann wirklich genau sagen, das virtuelle Betriebssystem darf genau die serielle Schnittstelle 1 und das darf die serielle Schnittstelle 2 und so. Und so ähnlich gilt es natürlich auch für Memory Mapped I/O. Wenn ich eine Grafikkarte habe, die hat jetzt das Ganze mit I/O-Ports, also ein paar haben die alle, irgendwie so Color-Register einstellen und so ein Zeugs. Aber im Wesentlichen ist es eine Speicherschnittstelle. Die Speicherschnittstelle, die kann man natürlich wieder über die MMU machen, die haben wir ja auch unter Kontrolle. Auch das funktioniert dann, kann ich sagen. Die Grafikkarte geht an den Prozessor, an die virtuelle Maschine, die andere Grafikkarte an die virtuelle Maschine. Wenn ich denn zwei habe, wenn ich nur eine habe, Pech gehabt. Dann geht es nicht.
Was bedeutet uns nochmal die Ports, die man von der Variante gesprochen hat? Ist der ein Porter schon ein komplettes Gerät? Oder?
Nö, also bei in B sagst du immer den Port nochmal, ne? Also irgendwie ein in B Dollar 80 heißt, ich möchte vom Port 80 nach Register AL was lesen. Und die 80, ja, jedes Gerät hat man irgendwann mal, fühlt sich für einen bestimmten Adressbereich zuständig. Letzte Woche hatten wir das mit den PICs. Also wenn ich ein 0x20 mache, dann ist es der erste Port vom Interrupt-Controller. Wenn das ein 0x21 ist, dann ist es der zweite Port vom Interrupt-Controller und so weiter. Also kann ich jetzt beispielsweise auch vom Interrupt-Controller Ports, wenn ich dann will, an virtuelle Maschinen abgeben. Okay, das ist jetzt aber gerade ein schlechtes Beispiel. Also einen Interrupt-Controller, den gebe ich als Hypervisor nicht aus den Fingern. Ne? Also wenn da jemand dann rumfummelt, dann ist der Rest ja auch tot. Jo, also erstmal klingt das ganz neckisch. Optimale Performance, Native-Betriebssysteme haben sowieso die passenden Treiber. Hypervisor sehr klein, ist doch alles perfekt. Genau das wollen wir doch eigentlich. Naja, der eine Punkt ist, das haben wir vorhin schon so angedeutet, wenn ich eine Platte habe, ja, dann kann ich die eine Platte dem Linux geben oder die eine dem Windows, aber eine halb zersägte Platte. Ich habe für die Platte habe ich entsprechende Ports, aber die kann ich nur einem geben. Wenn ich die zweien gebe, kommt nichts Gutes raus. Und eine halbe Platte, so den einen Port kriegst du, den anderen kriege ich, gibt auch nichts. Ne? Also wenn der eine schreiben und der andere lesen kann, habe ich auch nichts von. Also das geht nicht, die Geräte können nicht geshared werden. Und der letzte Punkt, und das ist jetzt möglicherweise ein K.O.-Kriterium, da haben wir ein Bildchen, genau. Den CPU-Dingern, unseren CPUs, sagen wir immer über die MMU, wohin sie speichermäßig schreiben dürfen. Wenn ich jetzt einer CPU oder einer virtuellen Maschine ein I/O-Gerät zuweise, dann muss ich das im Prinzip ja da genauso machen. Wenn ich einer virtuellen Maschine sage, hier die Platte kannst du benutzen, dann kann er ja per DMA sagen, wo die Daten hinkommen sollen. Ich lese von Platte und die hätte ich gerne in Block 13. Wenn jetzt aber keiner auf diese 13 guckt und mal guckt, ist das überhaupt eine Page, die du benutzen darfst, dann
kannst du das bei anderen schon was überschreiben.
Dann kann ich bei anderen plötzlich was in Speicher schreiben. Oder genauso umgekehrt könnte ich natürlich sagen, auch das, was beim Nachbarn in Page 95 steht, das schreibst du mal auf meine Platte. Da kann ich hinterher mal reingucken. Ne? Das darf natürlich nicht sein. Dementsprechend müsste eigentlich jedes I/O-Gerät auch eine MMU kriegen. Wo dementsprechend dann der Hypervisor auch wieder einen Daumen drauf hat und sagt, naja, das I/O-Gerät gehört ja der virtuellen Maschine 5. Also müssen wir in diese MMU hier reinprogrammieren, ja, nur die Pages von virtueller Maschine 5 sind erreichbar, alle anderen sind Finger weg. Ja, und sowas gibt es leider nicht. Ne? Ja, gut, kommen jetzt die allerersten Boards raus, seit einem Jahr oder so. Lass mich lügen, grober Daumen, ein Jahr. Die überhaupt eine I/O-MMU haben. Also bisher gab es das so nicht, beziehungsweise nur auf ganz teuren Systemen. Jetzt fängt es so gerade an, dass man sich das, glaube ich, als normaler User auch mal so kaufen könnte. Jo, und das wäre natürlich jetzt, wenn da jemand mit DMA das nicht so ganz richtig hinkriegt, dann können sich die GASK-Betriebssysteme gegenseitig Daten klauen, gegenseitig Daten überschreiben. Das will ich natürlich überhaupt nicht. Dann könnte jemand herkommen und sagen, ach, hier ich, Siemens, mein Nachbar ist IBM, da gucke ich doch mal rein, was der da so auf seinem Server liegen hat. Dann patche ich mal schnell mein Betriebssystem und dann wird es was ausmachen, wenn jemand sein Betriebssystem patchen kann. Dann könnte er nämlich auch plötzlich beim Nachbarn mal reingucken. Jo, letzte Variante. Dann war es das auch für heute schon. Ja. Schon wieder ein bisschen über die Zeit. Also, wenn wir sagen, der Hypervisor gibt die Kontrolle von allen Geräten an eine virtuelle Maschine. Also, wir haben hier unsere Hardware, unseren Hypervisor. Der Hypervisor hat keine Treiber. Der Hypervisor startet als erstes mal die Domain 0, Gastbetriebssystem, und das Gastbetriebssystem hat Treiber und die Treiber, die machen das mit der Hardware. so wie ich das Bildchen schon gemalt habe, sieht man, ich habe hier den Hypervisor und die Treiber, die liegen jetzt praktisch parallel. Die benutzen die Hardware, Hypervisor benutzt direkt die Hardware, aber sie sind getrennt voneinander, die haben nichts miteinander zu tun. Also der Hypervisor, der kümmert sich nicht mehr um die Geräte. So, und die Idee ist jetzt, ja, wenn jetzt jemand auf ein Gerät Platte, sagen wir mal, zugreifen will, naja, die Domain 0, die kann das tun, weil sie hat ja passende Treiber, sie hat die Berechtigung, alles kein Problem. Jo, aber wie schaut es aus, wenn jetzt Domain 1 auf Platte schreiben will? Der könnte jetzt den Hypervisor fragen, ich würde gerne auf Platte schreiben. Hypervisor guckt, Domain 0 soll sich mal drum kümmern, schickt eine Nachricht an Domain 0, mach mal. Und Domain 0 guckt sich dann an, ach, das ist Domain 1, von der möchte was schreiben. Okay, da schreibe ich nicht direkt auf die Platte, sondern ich schreibe es mal in Partition 2 von der Platte. Kann also hier den Auftrag, den er da kriegt, ein bisschen ändern und dann entsprechend auf Platte schreiben, lesen, Netzwerkpäckchen verschicken, weiß der Henker was alles. Jo, also das ist so die Idee, was das für Auswirkungen hat nach den Ferien.
Ja. Nur kurz wieder eine Frage zur Farbgebung. Soll das schon andeuten, dass wir hier sehr viel wieder selber anfassen müssen? In hellen Grün?
Das ist, ja. Was müssen wir da ändern?
Wir müssen eine Kontrolle einführen bei den ganzen Treibern, die dann gucken, je nachdem, wer jetzt diesen Auftrag geschickt hat oder überhaupt diesen Auftrag zu bearbeiten und den Rechten anzupassen.
Also es fängt schon mal damit an, dass der also bisher war es immer so, dass die Gastbetriebssysteme den Hypervisor fast fragen und der macht. Jetzt haben wir auch mal die andere Richtung. Also der Hypervisor kann jetzt auch, sind wieder so eine Art Callbacks, die da einzurichten sind, der Hypervisor kann das Betriebssystem antriggern, mach mal. Also der ist auf jeden Fall neu, ein normales Linux weiß nicht, dass die Hardware plötzlich eine Nachricht schickt, mach mal was, kommt so nicht vor. Und so wie du richtig gesagt hast, naja, wir brauchen im Prinzip für jedes Gerät, was verwaltet werden kann, irgendeine Verwaltungseinheit, die Aufträge ein bisschen umrechnet. Was heißt umrechnen? Was weiß ich, eine Plattenblocknummer muss irgendwie umgerechnet werden. Er will den fünften Block lesen, aber der fünfte Block, der gehört dem Domain 0 vielleicht. Aber er sagt dann ja nicht den fünften absoluten, sondern den fünften in Partition 2, den kriegst du. Zum Beispiel. Oder bei Netzwerkpäckchen, verschick mir mal Päckchen. Dann sagt er, ja, Moment, das ist aber meine Netzwerkkarte, also mit meiner IP verschickst du bitte nicht, ich ändere die IP. Also im Prinzip für jeden Aufruf, der da kommen kann, muss ich irgendwie die Parameter so ein bisschen tunen können. Vielleicht auch kontrollieren können. Ne? Also vielleicht will der Gast 1 ja was von mir, was ich ihm gar nicht zur Verfügung stellen will. Also im Prinzip auch dann die Abfragen, darf er das? Und da ist doch relativ viel Zeugs zu machen, neu zu machen, weil das kommt so natürlich beim normalen Linux nicht vor. Jo. Haben wir wieder ein Stück übertrieben. Ja, dann habt ihr euch auch die Freizeit morgen verdient. Wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich wünsche mir, dass ihr alle heil wiederkommt nach Weihnachten und beim Skifahren nicht gar so viele große Unfälle baut. Jo, ich danke euch.